Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast, dem Fehlerfreitag. Ich wünsche euch ein frohes und gesundes neues Jahr 2025. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut verlebt im Kreise eurer Liebsten, habt richtig den Akku aufgetankt, schön gegessen, schön Glühwein getrunken, die Zeit verlebt und seid natürlich auch mit Bum Bum und Karacho ins neue Jahr gestartet und im neuen Jahr natürlich, wie ihr es gewohnt seid, auch wieder der Fehlerfreitag. Und heute habe ich einen besonderen Gast zum Jahresanfang. Wie kann das Jahr besser starten als mit diesem Gast? Er ist Geschäftsführer vom Team Benedikt. Er ist Systemaufsteller. Er ist ein unheimlich authentischer und humorvoller Mensch. Und was er sonst noch alles ist, wird er uns hoffentlich in diesem Podcast selbst erzählen. Herzlich willkommen, Hubertus Spieler. Hallo, Hubert.
Hi, Holger. Grüß dich. Ein gutes neues Jahr wünsche ich dir.
Ja, das wünsche ich dir auch. Und alles Liebe. Hast du die Feiertage und den Start ins neue Jahr gut überstanden?
Völlig entspannt. Wir haben in Hessen immer 3 Wochen Weihnachtsferien. Und die nutzen wir auch und sind da dringend notwendig, um ein bisschen runterzukommen. Also alles bestens. Danke der Nachfrage.
Sehr, sehr gerne. Gut, bevor wir anfangen und in das Thema einsteigen, für die, die dich draußen noch nicht kennen, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Was machst du? Wer ist Hubert? Das wollen die Leute jetzt draußen wissen.
Ja, ich bin 57 Jahre alt, lebe in Fulda, habe hier ein Büro und bin da privat unterwegs. Nach Fulda gekommen bin ich zum Studium. Ich habe Ernährungswirtschaft studiert von 1992 bis 1997. Bin angetreten, um Ernährungsberater zu werden. Und während meines Studiums habe ich meinen BWL-Professor näher kennengelernt. Der hat Teamentwicklung gemacht. Und das hat mich total interessiert. Dann habe ich darüber Diplomarbeit geschrieben. Mich mit seiner Hilfe selbstständig gemacht. Dazu muss ich ja sagen, dass ich im Studium meine Frau kennengelernt habe am Ende des Studiums. Wir haben uns beide selbstständig gemacht, waren so als klassische Trainer unterwegs, haben normale Trainings gegeben und dann habe ich das Glück gehabt, 2008 ins Team von Anselm Grün gerufen zu werden zum Thema gesund führen. Und da war meine Entwicklung so, dass dann 2010 ist daraus eine zweite Selbstständigkeit entstanden, das sogenannte Team Benedikt. Da bin ich seit 2010 Gesellschafter und seit 3 Jahren Geschäftsführer. Und wir machen werteorientierte Entwicklung für Unternehmen. Also die Besonderheit ist, dass wir das Benediktinische innovativ interpretieren. Mhm.
Darauf werden wir in diesem Podcast auch noch näher eingehen. Du hast auch Pater Anselm Grün genannt, diejenigen, die den Podcast schon länger hören hier, kennen diesen Namen. Ich habe letztens noch gesehen, der erfolgreichste christliche Autor, habe ich, glaube ich, gelesen. Also ja. Das ist schon
weltweit, ja.
Genau, das ist schon was. Jetzt hast du gerade schon erzählt, dass du sehr viel gemacht hast. Das heißt, du bist im Ernährungswissenschaften studiert. Dann bist du ins Team Benedikt gekommen, selbstständig. Das hat ja auch ganz viel mit Entscheidungen zu tun im Leben, sich für Dinge zu entscheiden. Was bedeuten Fehler für dich? Vielleicht auch im Hinblick auf viele Entscheidungen, die du ja schon in deinem Leben geführt hast.
Naja, mein Vater wollte, dass ich Kanalbauer werde. Ich würde jetzt nicht als Fehler bezeichnen, sondern es hatte er mit uns als Kindern vor. Ich habe einen 2,5 Jahre jüngeren Bruder und mein Vater hatte an sich ein gutes Bild, nämlich ich werde Ingenieur, habe ja vier Semester studiert und mein Bruder Handwerker und ich habe mit ihm das Unternehmen übernommen. Ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, sondern als sein Bild. Für mich war irgendwann wichtig, damit zu brechen und zu sagen, so, und jetzt mache ich meins. Warum ist das nicht ein Fehler, sondern ich würde es so mal bezeichnen, ich habe auf die Stimme meines Herzens gehört und habe mich dann orientiert. Und mein Weg war dann so, dass ich, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, etwas nicht zu machen, war ich auf der Suche, was ich eigentlich will. Und bin so meiner Sache immer näher gekommen. Also erst habe ich Diätassistent gelernt, dann habe ich Reformhäuser geführt und dann ging es ins Studium. Also ich war am Ausprobieren und jedes Probieren war eine wertvolle Erfahrung. Gut, man braucht halt dafür dann ein bisschen Zeit und so war ich dann mit dem zweiten Studium erst mit 30 fertig. Also wenn du sagst, war da irgendwie ein Fehler dabei? Das würde ich so nicht sehen, sondern wie heißt dieser Spruch, probieren geht über studieren, so würde ich es eher sehen.
Wenn, das hast du sehr schön gesagt, wenn man jetzt mal, ich kenne dich ja zum Glück ein bisschen näher, weil viele von euch da draußen wissen es vielleicht auch, ich mache bei Hubert die Ausbildung beim Team Benedikt zum Systemaufsteller und wenn man jetzt gerade so die Worte hört, die du gesagt hast, ich wollte meinen Weg finden, ich wollte Erfahrungen machen, ich wollte was Neues ausprobieren, ist das vielleicht auch der Grund oder nicht der Grund, aber hat dich das vielleicht auch in diese Systemaufstellung geführt? Weil bei Systemaufstellung geht es ja auch ganz viel um Erfahrung, um Erleben. Und du hast ja gerade gesagt, ich musste mir, das war das Bild meines Vaters, ich musste das erleben. Siehst du da heute einen Zusammenhang?
Also ob ich die Erfahrungen machen wollte, das kann ich da gar nicht genau sagen, Holger. Ich habe sie machen dürfen. Also ich glaube, im Nachgang habe ich mich gefragt, wer ich bin. Und auf diesem Weg war ich dann auf der Suche. Also eins ist mir im Nachgang erst klar, als also wäre ich den klassischen Weg gegangen als Ingenieur oder so, hätte ich die Frage nicht beantwortet, wer ich bin. Mit was hängt das zusammen? Mein Vater hat Flucht erlebt, hat den Angriff auf Dresden 1945 überlebt und das hat für das emotionale Geschehen in unserer Familie einige Wirkung gehabt. Und ich habe mich innerlich gefragt, hey, was ist eigentlich los? Und habe dann verschiedene Dinge ausprobiert. Also wie gesagt, ich habe mich mit Ernährung beschäftigt, mit der Hoffnung, es macht mich gesünder. Dann habe ich mich über den Leistungssport mit Bewegung beschäftigt. Irgendwann habe ich mich mit Entspannung beschäftigt. Dann habe ich meinen Prof kennengelernt, der ist so ein Alt-68er. Da habe ich dann so verschiedenste Encounter-Trainings gemacht, immer auf der Suche, was funktioniert eigentlich, was ist wirksam. Und durch meinen Prof habe ich das Glück gehabt, Albrecht Mahr in Würzburg, einen sehr bekannten Systemaufsteller kennenzulernen. Und damit bin ich der Sache, wer ich bin, schon sehr, sehr nah gekommen. Also das hat mich dann nie mehr losgelassen, habe für mich Dinge klären können, warum ich so bin, wie ich bin. Habe über den Albrecht Mahr dann den Helmut Mayer kennengelernt. Also das ging immer so Schritt für Schritt weiter. Und auf diesem Weg der Erfahrung bin ich mir näher gekommen. Und du weißt es ja selbst, wenn man einmal die systemische Arbeit kennenlernt und das für sich zu nutzen vermag, lässt sie einen nimmer los.
Definitiv. Also das kann ich sofort unterschreiben. Wenn du bist ja jetzt selber Geschäftsführer oder ihr seid vier Geschäftsführer.
Ne, vier Gesellschafter, zwei Geschäftsführer, ja.
Zwei Geschäftsführer, Eva und du, richtig?
Genau.
Ihr habt ja sozusagen auch ein Team. Es sind ja viele Menschen, die beim Team Benedikt mitarbeiten. Thematisiert ihr auch bei euch, also nicht nur jetzt in Systemaufstellung, sondern im gesamten Team Benedikt, wie geht ihr da mit Fehler um? Habt ihr das thematisiert? Habt ihr eine Fehlerkultur? Oder ist das bei euch, geht das sowieso in die Spiritualität mit ein? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Also selbstverständlich haben wir eine Fehlerkultur. Du findest die auch in der Regel des heiligen Benedikt. Und da gibt's verschiedene Intervisionsstufen, sage ich mal so. Interessant ist, also das lässt sich natürlich 1500 Jahre alt, die Regel, lässt sich so nicht mehr eins zu eins umsetzen, weil er sagt, wenn es jemand gar nicht kapiert, ne, hilft nur die körperliche Züchtigung.
Okay.
Also das ist heute nicht mehr umzusetzen. Also bei Benedikt ist so, dass es immer um Zugehörigkeit geht, beziehungsweise um Ausschluss. Also wenn es jemand überhaupt nicht versteht, dann sagt er, dass der Arzt wie ein Arzt handeln soll und er wie ein Geschwür das ausschneidet. Also wenn man das ins Heute übersetzt, ist so, wenn es mit dem Mitarbeiter überhaupt nicht geht, dann würde man sich von ihm trennen. Also das meint er, damals hat man die Menschen vors Kloster gesetzt und das Leben vor dem Kloster war ziemlich gefährlich. Jetzt würde ich das allerdings im heutigen Bewusstsein nicht als Fehler bezeichnen, sondern man ist nicht miteinander kompatibel in neuer Sprache. Also jemand macht deswegen einen Fehler, weil er nicht ganz da ist. Also Anselm Grün beschreibt zum Beispiel in seinem Buch Menschen für ein Leben wecken, dass es eine Langsamkeit gibt im Arbeiten, die aus einer Langsamkeit der Seele herkommt. Also weil jemand innerlich mit was anderem beschäftigt ist, was ihm die Energie raubt. Also natürlich gibt es das bei uns. Wir haben ja ein Büroteam und auch hier gibt es Prozesse. Da werden Seminarunterlagen vorbereitet, Angebote beschrieben. Und wenn man da jetzt das Komma eine Stelle versetzt, dann gibt es da einen Auftrag zu einem anderen Honorar. Also das sollte schon korrekt das Haus verlassen. Und das thematisieren wir natürlich auch. Und was, weil du gesagt hast, Spiritualität betrifft, wir sagen zum Beispiel auch, dass unsere Kursleiter alle eine Spiritualität mitbringen. Und wenn wir merken, dass das beispielsweise nicht in unserem Sinne ist, bei Meditationen beispielsweise, da sagen wir, unsere Meditationen haben was mit Stille zu tun. Wenn jetzt jemand bei uns Traumreisen machen würde, dann würde man auch sagen, es passt nicht zusammen. Ich würde allerdings nicht sagen, dass das ein Fehler ist, weil woanders passt es. Ich habe, also so meine innere Einstellung ist, dass ich dran glaube, dass für viele Menschen einen guten Platz gibt. Der ist allerdings nicht zwangsläufig bei uns.
Ist es vielleicht auch das, was du gerade beschrieben hast, dass die Menschen vielleicht viel zu selten in sich reinhorchen, was ihnen wirklich wichtig ist? Weil wenn du sagst, ich arbeite die Seele, was Pater Anselm Grün gesagt hat, die Seele arbeitet langsam. Wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, was du ja auch tust, was wir alle tun beim Team Benedikt, dann merke ich das doch. Ist das eine Gefahr der heutigen Zeit, dass die Menschen im Außen sind und nicht mehr in sich sind?
Ja, das glaube ich mit Sicherheit. Das ist eine Folge unserer westlichen Welt. Wir sind stark materiell orientiert. Und da bleibt die Frage, wer bin ich, auf der Strecke. Ich glaube, wenn du eine Sinnhaftigkeit hast, also Spiritualität heißt in meiner Übersetzung ja eine immerwährende Suche nach dem Sinn des Lebens, weil das verändert sich ja ein bisschen. Ne? Irgendwann sagt man, ja, Sinn des Lebens jetzt ganz intensiv für mich, möchte Kinder oder ich als Jugendlicher, da war Sinn des Lebens Leistungssport oder irgendwann mal das Auto, das verändert sich. Wichtig ist, dass man auf diesem Weg der Sinnsuche bleibt. Und ich glaube, wenn der rote Faden passt, also wenn man auf diesem Weg ist, natürlich passieren Fehler, aber die sind ja nicht entscheidend. Wenn der Weg insgesamt stimmt, ja, dann nimmt man ab und zu mal eine falsche Kreuzung oder eine Sackgasse, fährt wieder zurück und begibt sich wieder auf den richtigen Weg. Das ist vernachlässigbar. Für mich ist es übrigens so, das hat mir mal sehr geholfen, Helmut kennst du ja auch.
Ja.
Helmut Meyer, mein Freund und Partner in Sachen Systemaufstellungen, der sagt, das Leben bleibt unvollständig. Ich war mal Perfektionist und das ist für andere und für mich war das sehr anstrengend. Heute strebe ich nach Vervollkommnung. Also das Leben darf immer ein bisschen vollkommener werden, allerdings mit der Prämisse, das Leben bleibt unvollständig. Und das lässt sich ganz gut ertragen.
Was ein unheimlich wertvoller Satz ist, finde ich, weil wir haben auch schon hier in dem Podcast das Thema Perfektionismus thematisiert, was natürlich, also wenn du perfektionistisch sein willst und keine Fehler machen willst, dann machst du ja sozusagen die Tür für die Fehler auf.
Ja.
Das macht es auch so menschlich, wie du es gerade gesagt hast. Also als du mir das gerade erzählt hast mit diesem, es darf so ein bisschen vollkommener werden, auch schönen Gruß übrigens an Helmut, falls er diesen Podcast hört. Ja. Das fühlte sich gut an. Das fühlte sich so, ich darf vollkommen werden. Du kennst es auch bei mir, können wir hier ruhig sagen. Ich habe mich ja auch aufstellen lassen. Ich habe ja auch immer den Drang, immer alles nach außen und es muss gut sein. Aber das war sehr schön. Ich darf ein bisschen vollkommen werden und auch gleichzeitig anzuerkennen, dass man nicht immer vollkommen ist, dass man diese Vollkommenität gar nicht erreicht.
Ja, was du gesagt hast, war vorher interessant. Du triffst da ständig Entscheidungen. Und das heißt ja, wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich auch gegen etwas oder gegen viele Dinge. Ich mache das zum Beispiel für meine Seminare. Ich sag, also es gab eine Zeit bei mir, da wollte ich im Seminar alles reinpacken, was ich wusste. Das war totaler Stress für die Teilnehmer und für mich. Und am Schluss war ich unzufrieden. Heute sage ich, ich folge einem roten Faden, treffe Entscheidungen, die Übung mache ich und die andere lasse ich sein. Ich sage übrigens nicht meinen Teilnehmern, was ich alles nicht mache. Sonst kriegen die ein Defizitgefühl.
Das stimmt.
Sondern ich mache nur, was ich mache. Und dann gibt es mir, wenn es mir na gut gibt, gibt es eine Rundung. Fertig. Das war's. Und das andere findet im nächsten Seminar statt. Oder mal anders.
Genau.
Das Leben bleibt unvollständig und ein Seminar ist ein Ausschnitt eines Lebens, das bleibt auch unvollständig.
Ja.
Und gleichzeitig ist es rund.
So sieht's aus. Das ist sehr schön. Das ist ein schönes Bild auch. Wie ist das denn bei dir persönlich? Also du hast ja gerade schon erzählt, du machst ja viel Aufstellungsarbeit, du bist ja auch ein selbstreflektierender Mensch. Wenn du wirklich mal einen Fehler gemacht hast oder etwas getan hast, wo du sagst, ah, da, das war nicht so. Wie gehst du damit um? Gehst du eher in die Stille, wie du sie gerade auch beschrieben hast? Suchst du deine Familie, deine Kinder, deine Frau, mit denen du sprichst? Gehst du mit dem Hund spazieren? Was sind so deine Strategien, wenn wirklich etwas passiert, wo du sagst,
Ja, erst einmal ist so, ich habe bei der Frage jetzt sehr in mich hineinlachen müssen, wie ich da reagiere. Also das Erste ist, ich ärgere mich natürlich. Also
natürlich.
Ja, je größer der Fehler ist oder so, da ärgere ich mich. Und jetzt gibt's unterschiedliche Weisen. Manchmal erzähle ich es meiner Frau, sage ich, du wirst jetzt nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Manchmal ist das so, ich gehe joggen oder spazieren und zum Sport und agiere mich aus, bis ich wieder runterkomme. Im Nachhinein muss ich drüber lachen. Also jetzt bei der Frage muss ich drüber lachen. Ich habe mich gerade erinnert, Holger, wenn ich mich früher als Leistungssportler verletzt habe. Also ich konnte dann nicht auf ein Turnier fahren oder nicht am Training teilnehmen, habe mich so geärgert, dass ich dann erst recht ins Training gegangen bin, also in Kraftraum und habe das gemacht, was geht, um nur irgendwas zu machen. Also es gibt da schon so bei mir ein Trotzverhalten und das macht mich auch ein Stück weit aus. Ich bin jemand, das war beim Leistungssport so, ich war immer im Verein der zweite Mann. Ich glaube, viele hätten aufgegeben, hätten gesagt, okay, immer zweiter, langweilig. In meinem letzten Jugendjahr war ich die Nummer eins und ich glaube, ein Teil davon ist, dass ich es geschafft habe, ich bin einfach da geblieben, habe weitergemacht. Das gilt für mich heute ja im Beruf, das ist ein Satz, den ich bei Albrecht Marmor gehört habe, Zähigkeit setzt sich immer durch. Ich glaube, das ist Adenauer, hat er sowas mal gesagt, es ist keine Schande zu fallen, aber es ist eine Schande, liegen zu bleiben. Also Leben heißt für mich ein Stück weit immer wieder aufstehen. Also weißt du, nach einem Fehler, natürlich darf man sich ja ärgern oder es gibt eine Fluchtreaktion oder was, oder eine Angriffsreaktion und dann schütteln und weitermachen. Die Tiere machen das übrigens auch, ne? Wenn sie was Schreckhaftes erleben, Hunde oder Katzen, die schütteln sich kurz. Mund ein bisschen weitermachen. Das ist so für mich der Umgang. Und nach einer bestimmten Zeit kann man lachen. Ich erzähle meinen Söhnen häufiger mal, was ich in der Jugend alles so missgebaut habe. Die schmeißen sich weg und sagen, das hast du nicht wirklich gemacht. Also im Abstand von vielen Jahren kannst du darüber lachen. Und hoffentlich geht's gut, weil ich habe Fehler gemacht, die waren mitunter lebensgefährlich. Ja, also du mit dem Rad mal falsch abgebogen, Fahrrad angebremst oder sowas, ne? Oder Motorradunfall oder so Dinge. Ich glaube, der Satz ist von Wilhelm Busch. Man ehrlich, manchmal ist das Leben lebensgefährlich. Also
guter Satz, ja. Gibt es irgendeine Erfahrung, rückblickend, die du sagst, die war zwar echt gefährlich und auch nicht angenehm zur damaligen Zeit, hat aber heute hat mein Leben, so wie ich heute bin, entscheidend positiv mitgeprägt. Gibt's sowas?
Also, es ist eine Erfahrung, an die ich wenig Erinnerung habe. Und die ist, glaube ich, das ist ein Bauchgefühl, Holger. Die ist, glaube ich, entscheidend für mein Leben. Ich war mit, glaube ich, 3,5 Jahren, also das glaube ich nicht, das weiß ich, hatte ich einen Blinddarmdurchbruch und ich verdank's meiner Kinderärztin, dass ich noch am Leben bin. Die hat es erkannt, hat mich sofort ins Krankenhaus geschickt mit meiner Mutter. Als ich im Krankenhaus angekommen bin, wurde ich bewusstlos und dann wurde ich notoperiert und ich war 3 oder 4 Tage im Koma. Also gibt's bruchstückhaft nur ein paar Erinnerungen. Ich glaube, vom Bauchgefühl her, für mein Leben war das entscheidend, weil da ging's los, dass ich mich auf die Suche gemacht habe, wer bin ich einfach und warum habe ich sowas erlebt. Also ich habe mich ja viel mit Gesundheit beschäftigt. Ich glaube, durch diese schwere Krankheit war das ein Antrieb für mich, auf die Suche zu gehen, was mich gesund macht. Also das ist wirklich eine lebensbedrohliche Erfahrung gewesen, der ich, glaube ich, meinen jetzigen Weg verdanke. Ich kann da das nicht jetzt logisch aus dem Hirn, aber vom Gefühl her ist es hundertprozentig so. Und noch was Interessantes da dafür ist, also was ich weiß dann viel von meiner Mutter, das, was man die erzählt hat in dieser Zeit. Es war übrigens, passt wunderbar rein jetzt zu dem Podcast im neuen Jahr. Ich war, glaube ich, vom Nikolaustag bis Heilig Drei König im Krankenhaus. Also in dieser Zeit jetzt. Und als mich meine Mutter vom Krankenhaus abgeholt hat, hat sie gesagt, ich war dann ein anderer Mensch. Also ich habe mich verändert. Wir wissen aus Aufstellungen Bindungsstörung. Und ich kann mich erinnern, dass eine Klosterschwester für mich da war. Ich habe nur noch ein Gefühl dazu und die hat meine Seele gerettet in der Zeit. Also von daher, das erklärt für mich ja so ein bisschen den Zusammenhang, warum ich mich dem Kloster so nahe fühle, Klosterbrüdern und Schwestern. Ich bin denen unglaublich dankbar.
Total schön. Total wertvolle Erfahrung auch. Also wirklich, geht so ein bisschen auch Gänsehaut gerade, ne, weil das ist ja auch das Besondere. Also als ich die systemische Aufstellung angefangen habe, und bitte nimm's mir nicht übel, Hubert, aber ich habe da erst gesessen und gesagt, das kann doch nicht. Wie soll das denn funktionieren? Jetzt mittlerweile, wir sind jetzt im kurz vorm siebten Modul, es ist Wahnsinn. Also ich kann dir gar nicht beschreiben jetzt rational, was da in diesem Feld passiert, aber ich kann dir sagen, dass es passiert.
Ja.
Und deswegen geht mir gerade so ein bisschen auch so, ja, so eine Gänsehaut, wo du das erzählt hast, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es ist mehr, als wir kognitiv erfassen können. Ja, du kannst, das haben ja die alten Griechen schon gesagt, ne? Die emotionale und die Lebensintelligenz sitzt im Bauchraum, da sitzt ein gutes Gefühl, da kannst dein Bauch vertrauen. Darum sagt man ja, schlaf eine Nacht drüber, ich höre aufs Bauchgefühl. Natürlich brauchst du einen Verstand, um zu reflektieren, der Bauch allein bringt jetzt nicht weiter. Aber wir haben dafür Gefühle und wir erleben ja jetzt in jedem Curricula, das wir machen, wie sich die Teilnehmer verwandeln. Du erlebst es ja selbst bei dir.
Absolut, ja.
Wenn du Fragen stellst, wer bin ich eigentlich und bin ich authentisch und so weiter, du bekommst darauf Antworten, die dich zutiefst berühren und dadurch kommst du weiter. Das ist wirklich faszinierend und selbst Holger, mir geht's manchmal so, dass wenn ich bestimmte Geschichten höre dann, ja, wie es weitergegangen ist, dann verursacht es bei mir selbst Kopfschütteln. Also es sind kleine Wunder mitunter.
Ja. Aber das ist ja auch, Hubert, oder was ich so erlebe, ich komme ja auch sehr stark aus dem Glauben geprägt und auch aus der spirituellen Richtung, die Menschen wollen ja immer alles irgendwie erklären. Es muss ja immer alles genau erklärt sein. Und das ist das Besondere, finde ich auch an der Systemausstellung, das Fühlen. Diese Erfahrung auch zuzulassen und nicht ein Tor zuzumachen und zu sagen, nö, verstehe ich eh nicht, sondern du sagst immer so schön, lass es durch, wenn ich dich mal in Aufstellung zitieren darf. Und ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Jetzt hören diesen Podcast auch viele Leute aus dem Business, Geschäftsführer, auch viele Führungskräfte. Sag doch mal aus deiner Perspektive, warum ist nicht nur diese Aufstellungsarbeit, auch diese Spiritualität, warum ist das für eine Führungskultur in der heutigen Zeit braucht?
Also ich nenne mal ein Beispiel fürs Business ganz interessant, finde es ganz interessant, wenn wir von Gefühlen sprechen. Also natürlich ist Business auch Zahlen. Ja, also meine Kollegin Eva Müller ist super in Zahlen. Ich sage immer, die hat eine Steuerseele. Ja, die guckt auf eine Excel-Tabelle und sagt ja, die Zahl ist nicht korrekt. Das andere allerdings ist auch Emotion. Also ich will mal sehen, im Business spielt Marketing und Werbung eine große Rolle. Werbung ohne Emotion. Also Zahlen bei Werbung, schwierig. Das nächste ist, dass aus meiner Erfahrung heraus der stärkste Motivationsfaktor die Sinnhaftigkeit ist. Ich kenne keinen stärkeren Motivationsfaktor. Sinnhaftigkeit heißt, meine Anstrengungen lohnen sich. Und von daher braucht man diese Spiritualität. Müssen wir es im Business nicht Spiritualität nennen, sondern wir nennen Sinnhaftigkeit. Also die Sinnhaftigkeit von Arbeit. Warum machst du was? Und wenn jemand was aus einer inneren Sinnhaftigkeit macht, dann muss ich als Führungskraft ihn nicht motivieren. Die Aufgabe als Führungskraft ist eher, den Menschen einen guten Platz geben, wo sie ihre Sinnhaftigkeit leben können. Ja, dann laufen die schon von allein. Die Aufgabe, und das findet man im Benediktinischen in der Regel, die Aufgabe der Führungskraft ist, den Haufen dann zusammenzuhalten. Mhm. Also so würde ich es mal sehen. Und das gehört da rein. Und das ist oft etwas, was man im Business so nicht haben. Ja, da wird zu wenig über Sinnhaftigkeit nachgedacht. Da denkt man, ja, das ist halt so. Ja, ja. Das ist zu wenig.
Meine Erfahrung auch im Umgang mit als Organisationsentwickler und mit vielen Businessleuten da draußen ist, dass viele, nicht alle, um Gottes Willen, gibt auch Menschen, die das natürlich machen, aber viele haben, glaube ich, Angst davor, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Bruder Jansen hat ja mal den schönen Satz gesagt, oder ich glaube, Anselm Grün hat den auch gesagt, wer sich führen will, muss sich selbst führen.
Ja.
Aber um sich selbst führen zu können, musst du dich ja vielleicht auch ein bisschen kennen.
Ja, der Satz kommt da zum Beispiel auch von Goethe. Viele große Persönlichkeiten haben das gesagt. Goethe hat mal gesagt, wer sich nicht selbst beherrscht, bleibt immer Knecht. Und Anselm beschreibt in seinem Buch Menschen führen, Leben wecken, dass für die Mönche wichtig ist, durch die harte Schule der Selbsterkenntnis zu gehen. Weil, warum ist das hart? Weil du natürlich auch mit deinen dunklen Seiten in Kontakt kommst. Hm. Das ist ganz normal, das ist ja überhaupt nicht tragisch, denn wo Licht ist, ist Schatten. Nur viele wollen da nicht hingucken, weil da ist der Schmerz, den man erlebt hat. Also bei mir, ich nehme mal an der eigenen Nase, ist auch der Schmerz bei Dresden gewesen und dem, was mein Vater erlebt hat, und da gilt's durchzugehen, ja. Und die lebensbedrohliche Krankheit und so weiter. Nur wenn du da nicht durchgehst, ist die Alternative, dass du den Schatten immer hinter dir herziehst und immer wieder da drüber fällst. Also bei meinem Vater war es so, der hat immer wieder zerstörerische Attacken bekommen. Mir im Nachhinein ist klar, das waren Retraumatisierungen von Dresden. Ja, da hat er ein Schuhregal zerschlagen oder sowas. Da kriegst du als Kind Angst.
Ja, klar.
Und dann hat er sich wieder beruhigt. Also der Schatten taucht immer wieder auf, wenn du ihn nicht angeguckt hast. Wenn du ihn anguckst, dann kannst du dem Schatten dazu lächeln. Mit Geistern, mit bösen Geistern ist es so, wenn du sie siehst, verlieren sie ihre Wirkung.
Ja. Es hat übrigens auch einen ganz hohen, wir haben das, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch thematisiert, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie Hilfe brauchen, dann um Gottes Willen geht zu jemandem, der euch unterstützt. Helmut hört uns vielleicht ja auch zu. Helmut ist ja auch Psychiater und Aufsteller. Geht zu jemandem hin, der euch helfen kann. Ja. Die Schatten müssen nicht ein Leben lang, und wie Hubert das so schön gesagt hat, je mehr ihr weglauft, umso größer werden die. Ihr müsst euch umdrehen, dafür hilft aber einem vielleicht manchmal einer, der einen anderen Blick aufgibt. Also das ist immer so, Hubert, ich habe immer so da auch diesen eigenen Bedarf. Ich kenne das auch, ich habe selbst mal an Depressionen gelitten, den Leuten zu sagen, sucht euch bitte Hilfe, ihr müsst da nicht alleine durch.
Oh, ich glaube, du kannst da ein Stück weit gar nicht alleine durch, weil du kannst dir nicht selbst aus dem Sumpf ziehen. Und ich verstehe den Respekt davor, ich nenne es jetzt extra nicht Angst. Ja. Als ich zu Helmuts erste Mal gegangen bin, ich war da schon 10 Jahre selbstständig, war das für mich echt eine Schwäche. Ich bin dahin und habe in der ersten Sitzung zu ihm gesagt, so, Herr Meier, ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte, aber ich will Ihnen nur noch sagen, und irgendwie, ich bin nicht irre, glaube ich. Ich habe mich noch vorher entschuldigt dafür, dass ich bei ihm sitze, weil ich hab's, wie gesagt, als Defizit gefühlt, dass ich Hilfe brauche. Inzwischen meine Supervisionssitzungen, die ich immer noch mache, ich freue mich immer, dass ich mal mein Zeug erzählen kann und jemand anders hört sich das an und entwickelt mit mir Lösungen. Das ist unglaublich erholsam. Tut einem gut. Ist kein Zeichen von Schwäche. Ich würde es inzwischen eher uminterpretieren. Hilfe annehmen ist ein Zeichen von Stärke, dass man seine eigenen Grenzen akzeptiert, ja? Weil die hat jeder von uns. Ganz normal, wir sind Menschen. Malik sagt das auch. Es gibt, also der Management-Trainer, es gibt keine anderen als normale Menschen.
Ja, das ist auch ein Satz, über den man mal schön nachdenken kann. Jetzt sind wir schon mal 30 Minuten, das konnte ich mir denken, wenn wir zusammen sprechen. Du hast ja auch unheimlich viele tolle Themen. Ich möchte nur noch um eine Sache...
Hast du heute noch was vor oder machst du mal den ganzen Tag?
Nee, wir schieben das jetzt mal ganz nach hinten alles. Ich habe alles abgesagt. Ich durfte ja jetzt selbst erfahren, was das Besondere am Team Benedikt ist. Ich durfte das sowohl aus beiden Seiten. Ich habe euch kennengelernt, ja. Euch Geschäftsführer und ich habe aber auch die andere Seite als Teilnehmer. Ich weiß es, was das Besondere ist, aber mit deinen Worten nochmal, was ist das Besondere an Menschen, die zum Team Benedikt finden, an Unternehmen, die zu Team Benedikt finden? Was macht euch aus? Jetzt darfst du mal ein bisschen Werbung machen.
Also das Erste, was ich sagen will dazu ist, das Besondere sind die Menschen, die sich dort begegnen. Wir verdanken Bodo, dass wir beide uns begegnen. Und Bodo sagt dazu was Schönes, diese zufälligen Begegnungen, wo sich Gleichgesinnte irgendwie treffen, das ist eine echte Besonderheit auch unserer Kurse. Das bekommen wir immer wieder als Rückmeldungen, dass unterschiedliche Berufsgruppen, unterschiedliche Menschen, unterschiedlichen Alters sich treffen und sich austauschen. Wir beide verdanken einer in Anführungsstrichen zufälligen Begegnung, dass wir jetzt zusammensprechen. Also vielen Dank, Bodo. Das Zweite ist, wir arbeiten, das wird mir von Tag zu Tag mehr bewusst, wo ich dabei bin, im Sinne von Anselm Grün. Der gute Geist, den wir hier vertreten, ist der Geist von Anselm Grün, so wie er das Benediktinische interpretiert. Wer dazu sich vertiefend einlesen will, dem sei angeraten, das Buch Menschen führen, Leben wecken. Also das ist was sehr, sehr Besonderes, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und was ist jetzt dieser benediktinische Geist? Was man ja am meisten kennt, ist Ora et Labora, der Wechsel von sinnstiftender Arbeit und Pausen. Die Benediktiner nennen das heilige Zeit, eine Zeit, die nur mir selbst gehört. Das ist auch unsere ganz klare Kursstruktur. Meditation, Essen, Einheit, Meditation, Essen, Arbeitseinheit, so geht es den Tag durch. Du hast das ja selbst auch schon erlebt. Das ist erst ungewöhnlich, aber wenn man reinkommt, dann merkt man, wie gut einem das tut. Das Kloster dazu noch als guter Ort und du gehst raus und hast 3 Tage Kurs gemacht und denkst, du warst im Urlaub ein Stück weit. Das ist eine andere Welt. Und dann gibt's einige Schätze, die da mit drin sind in dieser Regel des Benedikt. Also zusammenfassend würde ich es mal so sagen, Benedikt war ein Ordnungsfreak. Heute würde man wahrscheinlich sagen, der hat so eine kleine Zwangsstörung gehabt, aber er kam damit gut zurecht und er hat sehr viel Wert auf eine soziale Ordnung gelegt. Bodo Jansen gebraucht hat das Wort Ordnung. Es geht um Ränge. Die Älteren haben Vorrecht vor den Jüngeren und so weiter und so fort. Das spielt eine große Rolle und auch eine sachliche Ordnung. Wie wird mit dem Material des Klosters umgegangen? Warum sagt Benedikt das? Weil in allem, was wir um uns sehen, materiell am Schreibtisch oder am Computer, ist ein Teil einer Wertschöpfung, einer Schöpfung. Und wenn du mit den Dingen gut umgehst, gehst du mit der Schöpfung gut um. Also das ist Benedikt sehr, sehr wichtig. Soziale und sachliche Ordnung. Und das finden wir übrigens am Systemischen wieder, ne? Zum Beispiel Ränge, Großeltern, Eltern, Kinder oder eine Rangordnung unter den Kindern begegnen sich auf Augenhöhe, Erstgeborener, Zweitgeborene und so weiter, da findest du auch diese Ordnungen wieder.
Sehr schön gesagt. Also von meiner Seite aus, jeder, der diesen Podcast hört, geht mal auf die Seite vom Team Benedikt, wir verlinken alles in die Shownotes. Guckt euch da um, es gibt so wunderbare Kurse da, so wunderbare Menschen, die man entdecken kann. Wenn ich jetzt jeden dieser wunderbaren Menschen noch vorstellen würde, dann würden wir wirklich bei einer Stunde landen und wenn nicht noch mehr, das würde den Podcast sprengen. Ganz viele tolle Menschen sind da und ja, mir bleibt nur Danke zu sagen, Hubert. Das war ein super Podcast, das war ein toller Start ins Jahr, der auch viel zum Nachdenken angerichtet hat. Vielleicht ist da draußen der eine oder andere, der sagt, das hat mich wirklich berührt. Ich möchte das neue Jahr anders starten. Ich möchte auch mehr Sinnhaftigkeit erfahren. Vielleicht interessiert mich auch die Systemaufstellung. Whatever. Guckt in die Shownotes. Ihr findet alles über Hubertus, über das Team Benedikt. Und ja, Hubert, mir bleibt nur Danke zu sagen, dass du die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast zu sein. Dir und deiner Familie einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Bleibt schön gesund. Und das letzte Wort gehört dir, was du noch sagen möchtest.
Ja, ich sage auch vielen Dank, Holger, für die Möglichkeit. Und einen der wunderbaren Menschen, den ihr begegnen könnt bei uns, ist Holger.
Oh.
Der tummelt sich bei uns auch rum. Wir konnten ihn infizieren mit unserem benediktinischen Virus. Freue mich da sehr drüber. Danke für die Möglichkeit. Ein letztes wollte ich unbedingt noch sagen. Bei uns ist jeder willkommen. Wir werden manchmal verwechselt mit einer religiösen Einrichtung. Sind wir allerdings nicht. Wir sind werteorientiert. Und jeder Mensch ist bei uns ganz, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank dafür, Holger.
Sehr gerne. Euch allen da draußen schönen Start ins Jahr. Nächsten Monat neue Folge, neuer Gast. Ihr wisst das, ihr habt Fragen, Anregungen, info@holgergoetze.de. Und nicht vergessen, wir verlinken es auch in die Shownotes. Wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr meinen Newsletter abonnieren. Findet ihr alles in den Shownotes. Holt euch das 5-Tage-Fehlerfreund-Power-Paket. Und damit bin ich raus, Hubert auch. Wir sehen uns bald wieder, Hubert, im Februar. Ich bin im Februar schon wieder da.
Ja,
genau. Ich kann nicht bis März warten, bis ich dich wieder sehe. Ich bin schon im Februar wieder da. Bis dann, alles Gute euch allen. Dir, Hubert, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
Ciao.